비온다.
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 비온다. aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 362. Wir schwimmen immer noch unbeirrt durchs Sommerloch und beglücken euch dennoch mit einem brandheißen Onda Info. In dieser Ausgabe schauen wir über den Atlantik, natürlich, und zwar nach Guatemala, denn dort finden am 6. September Wahlen statt. Zur Vorbereitung holen wir geschichtlich weit aus. 1954 putschten die guatemaltekische Armee und der CIA gegen die demokratische Regierung von Jacobo Arbenz und stellten wegen einer angeblichen kommunistischen Bedrohung die Diktatur wieder her. Es war der Anfang eines der blutrünstigsten Kapitel der jüngeren lateinamerikanischen Geschichte und die Ursache des wohl schlimmsten Völkermordes der westlichen Hemisphäre seit dem Zweiten Weltkrieg. Doch auch fast 20 Jahre nach den Friedensabkommen zwischen Staat und Guerilla ist die Gesellschaft von Gewalt, Rassismus und durch mafiöse Strukturen gekennzeichnet. Immerhin hat die gesellschaftliche und gerichtliche Aufarbeitung der Diktaturverbrechen in Guatemala Fortschritte gemacht. Und die Zivilgesellschaft macht gerade in diesen Monaten Druck, dass auch die Verbrechen und Skandale von heute nicht mehr allesamt straffrei bleiben. Und damit wie immer viel Spaß beim Hören.
Power rules the world today. Power corrupts, they say. And absolute power corrupts you. Absolutely. It can change a man who has a heart of gold. Make him cruel, wicked, self-centered and cold. Many men in this land, many organizations fought for freedom and justice throughout the land. When they have power and authority, they don't give a damn about nobody. Prostituting the island to all and sundry, they peddling my people's rights. Exploiting, oppressing, less freedom, more suffering. I wonder how we survive. Think it over, my friend. Think it over again. Think it over, don't vex with me, shorty. Think it over, I'm singing as I see.
Familientreffen bei den Melgas. Im geräumigen Haus von Ada Melga plaudern Cousins und Cousinen. Tochter Anna Maria hat ihren Freund eingeladen und Adas Mann Fito trinkt Bier mit ein paar Freunden im Garten. Kinder rennen lachend durchs Wohnzimmer und in der großen Küche bereiten Tanten und Töchter Tamales, Hühnchen, Reis, Bohnen und Gemüse zu. Ein ganz normaler, fröhlicher, guatemaltekischer Sonntag. Doch schon beim Mittagessen kommt die Politik auf den für Dutzend Verwandte und Freunde gedeckten Tisch. Die Melgas stehen nicht nur traditionell links, sie sind eine Familie, deren Geschichte eng mit den Schrecken der guatemaltekischen Militärdiktatur und dem bewaffneten Konflikt zwischen der Armee und der aufständischen Guerilla verbunden ist. Vor 35 Jahren streckte eine Todesschwadron Adas Vater nieder, einen engagierten Universitätsprofessor. Auch heute noch wird Adas Stimme brüchig, wenn sie von den Ereignissen damals erzählt.
Además, Hugo Rolando Melgar era mi padre, era una persona llena de humanidad, de mucho amor, de mucha solidaridad.
Hugo Rolando Melgar, mein Vater, war ein liebevoller, humaner, engagierter Mensch. Ich hätte nie gedacht, dass ihm etwas passieren könnte, er hatte doch nur seine Bücher. Aber dann kam dieser schwarze März. Viele Gewerkschafter, Professoren, Künstler waren schon verhaftet oder ermordet worden. Hier in der Hauptstadt herrschte eine schreckliche Repression. Eines Tages kehrte ich von der Uni zurück und am Wohnzimmertisch saßen viele Menschen um meine weinende Mutter herum. Er war auf dem Weg zur Arbeit erschossen worden, nur 10 Häuserblocks von zu Hause entfernt. Von 2 Motorrädern aus haben sie sein Auto zersiebt. Ein Hubschrauber hatte von oben Regie geführt.
Es war der schwarze März 1980. Schon seit 1954 herrschten in Guatemala die Militärs, auch von der großen Kaserne aus, die ganz in der Nähe von Adas Haus steht. Die Armee hatte zusammen mit der CIA die erste guatemaltekische Demokratie unter dem Präsidenten Jacobo Arbenz weggeputscht, wegen einer angeblichen kommunistischen Bedrohung, die aber eher eine Bedrohung für die Interessen der guatemaltekischen Oberschicht und US-amerikanischer Bananenkonzerne darstellte. Nun, 1980, sah sich die Junta wachsendem Widerstand gegenüber. Vier verschiedene Guerillagruppen erfuhren immer mehr Zulauf, in den Städten demonstrierten die Studenten. Die Militärs gingen mit nie dagewesener Brutalität gegen Gewerkschafter, Professoren und Künstler vor, ließ sie verhaften, ermorden, verschwinden. Und die Verbrechen sollten in den folgenden Jahren noch viel schlimmere Ausmaße annehmen, übrigens weitgehend ignoriert von der Weltöffentlichkeit. Das Schicksal Adas Familie steht beispielhaft dafür, was der Terror in tausenden Familien angerichtet hat.
Para la familia fue un impacto terrible. Mi madre nunca se recuperó de eso y bueno, mi hermano mayor tuvo que salir del país porque él ya estaba en la universidad.
Meine Mutter hat sich von dem Anschlag nie erholt. Mein Bruder musste als ebenfalls studentisch engagierter Mensch das Land verlassen. Viele Verwandte und Freunde haben sich von uns entfernt. Sie wollten nichts zu tun haben mit Menschen, die vom Regime verfolgt wurden. Damals war es undenkbar, Anzeige zu erstatten. Auch psychologische Betreuung gab es nicht. Das Trauma meiner Familie ist symptomatisch für Guatemala. In den Städten hat die Diktatur eine ganze Generation von engagierten Menschen ermordet, die dem Land eine neue Perspektive hätten geben können. Und auf dem Land die Massaker an der Maya-Bevölkerung, an Frauen, alten Kindern. Dieses Chaos, das sie angerichtet haben, das sieht man bis heute. Mir tut es sehr weh, dieses Land so zerstört zu sehen.
Repercutió en todos los campos, ¿verdad? Me da mucha tristeza ver este país destrozado, ¿verdad?
Einige der Verantwortlichen für die guatemaltekische Tragödie leben noch, wie der ehemalige Junta-Chef Efraín Ríos Montt. Ríos Montt hatte im März 1982 gegen den blutrünstigen Militärmachthaber Romeo Lucas García geputscht, aber die Gewaltexzesse der Militärdiktatur sollten danach noch zunehmen. Der Abschlussbericht der UNO-Kommission für geschichtliche Aufklärung aus dem Jahr 1999 weist rund die Hälfte aller Menschenrechtsverbrechen während der jahrzehntelangen Militärdiktatur der kurzen Regierungszeit Ríos Montt zu. Vor 2,5 Jahren vor dem obersten Gerichtshof Guatemalas. Juana Sánchez Tom aus der kleinen Gemeinde San Juan Cotzal schildert mit Tränen in den Augen den Angriff der Armee auf ihr Dorf.
Am 19. April 1982 haben mich die Soldaten in die Kirche verschleppt. Mich und viele andere Frauen haben sie dort vergewaltigt. Meine Mama haben sie entführt. So viele unserer Brüder und Schwestern haben sie ermordet oder verschleppt. Unsere Ernte, unsere Häuser haben sie niedergebrannt. Warum haben sie das getan? Wir hatten keine Waffen, wir hatten gar nichts.
Massaker an der Zivilbevölkerung, nicht nur am Dorf von Juana Sánchez Tom, sondern an zahllosen Gemeinden der indigenen Maya-Bevölkerung, das war Anfang der 80er Jahre ein festes Muster einer Politik der verbrannten Erde, mit der die Militärdiktatur jeden Widerstand zu brechen versuchte. Wegen dieser Massaker muss sich Efraín Ríos Montt dieses Jahr erneut vor Gericht verantworten. Bereits im Mai 2013 war der Ex-General unter großem Jubel der Überlebenden wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu insgesamt 80 Jahren Haft verurteilt worden. Doch nur wenige Tage später war das Urteil vom Verfassungsgericht des Landes wegen angeblicher Verfahrensfehler aufgehoben worden. Der mächtige Unternehmerverband CACIF hatte im Vorfeld massiv für die Annullierung des Urteils gedrungen. Für die Journalistin Carol Rivas ist dies ein Beleg für die Mitverantwortung der guatemaltekischen Oligarchie.
Se pueden analizar desde varios puntos. El más positivo es que por lo menos en nuestro país ya se han juzgado altos mandos.
Einerseits ist es gut, dass einigen hochrangigen Vertretern der Diktatur der Prozess gemacht wird. Aber es zeigt eben auch, dass die Oligarchie und die Militärs alles tun, um solche Prozesse zu verhindern. Nicht nur die Militärführung, sondern auch die Oligarchie war direkt in Menschenrechtsverbrechen verstrickt. Es gibt Beweise, dass der heutige Präsident Otto Pérez Molina während der Massaker in derselben Region Kommandeur war. Und es gibt Beweise, dass Reiche ihre Flugzeuge zur Verfügung stellten, um Gemeinden indigener Einwohner zu bombardieren. Natürlich ist diesen Leuten an einer Fortsetzung der Prozesse nicht gelegen.
Für Überlebende und Hinterbliebene war die Annullierung des Urteils, ebenso wie für die Doktorandin Mercedes, ein Schlag ins Gesicht. Mercedes hat den Prozess miterlebt, hat tief bewegende Zeugenaussagen gehört und hatte mit dem Schuldspruch ein bisschen Glauben in Justiz wiedergefunden. Und plötzlich waren Monate und Jahre des Einsatzes für Gerechtigkeit umsonst. Der zunächst verurteilte Völkermörder Rios Montt war wieder ein unbescholtener, freier Mann.
Mis mayores siempre fueron muy activos socialmente.
Ich bin in einer sozial und politisch sehr engagierten Familie aufgewachsen. Mein Onkel war Studentenführer. Der Rest der Familie gewerkschaftlich organisiert. Auch wenn ich zur Zeit der Verbrechen gerade erst geboren war, gab es bei mir zu Hause immer eine Kultur des Darübersprechens. Und immer war klar, Guatemala muss neu gestaltet werden. Dann kommt es plötzlich zu diesen Prozessen, die das Produkt von jahrelangen Mühen von Hinterbliebenen und Anwälten sind. Daher war der Prozess für mich sehr bewegend. Und dann wird das Urteil annulliert. Das hat in mir eine Enttäuschung und Wut ausgelöst, dass man mit der Justiz so spielen kann, dass man die Frauen, die vor Gericht ausgesagt haben, derart verspotten kann. Man kommt endlich zu einem gerechten Schuldspruch, die den Hinterbliebenen ein bisschen Frieden gibt für die Ermordung von Kindern, Müttern, Alten. Und am Ende steht man mit leeren Händen da.
¿Verdad? Después del asesinato de niños, de jóvenes, de mujeres, de ancianos, y unas cosas horribles, y que no se logra, ¿verdad?
Dennoch hat die juristische Aufarbeitung der blutigen Vergangenheit in jüngerer Zeit Fortschritte gemacht. Im Jahr 2009, ein Vierteljahrhundert nach dem Höhepunkt der Diktaturverbrechen, wurde zum ersten Mal ein Verantwortlicher für das Verschwindenlassen von Zivilisten verurteilt. Und im August 2011 sprach ein Gericht erstmals 4 Militärangehörige wegen Menschenrechtsverbrechen während der Diktaturzeit schuldig. Auch eines der wenigen Verbrechen, die im Ausland wahrgenommen wurden, ist inzwischen gerichtlich aufarbeitet. Am 31. Januar 1980 hatten 30 Bauern aus der Provinz Quiché die spanische Botschaft besetzt, um gegen die Übergriffe der Armee zu protestieren. Doch zu Verhandlungen kam es nicht. Nur wenige Stunden später brannte die guatemaltekische Nationalpolizei die Botschaft nieder. Dabei kamen 37 Menschen ums Leben, darunter der Vater von Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú. Spanien beendete daraufhin die diplomatischen Beziehungen zu Guatemala, ansonsten blieben die Vorkommnisse international ohne Folgen. 35 Jahre später, am 20. Januar dieses Jahres, wurde der Einsatzleiter der damaligen Nationalpolizei, Pedro García Arredondo, zu lebenslanger Haft verurteilt.
Por los ilícitos cometidos por el acusado Pedro García Arredondo, se impone la pena.
Rigoberta Menchú hatte in ihrer bewegenden Aussage verdeutlicht, warum dieser Prozess für die Hinterbliebenen so wichtig ist.
Ich bin hier, weil ich dieses Kapitel hinter mir lassen will, das so viel Leid über meine Familie und über mein Volk gebracht hat. Ich will Wahrheit und Gerechtigkeit. Ich will, dass diese 37 Menschen, die heute nicht mehr ihre Geschichte erzählen können, gehört werden, damit sie endlich in Frieden ruhen können und dass wir Hinterbliebene, Kinder und Enkelkinder, Väter und Mütter ebenfalls Frieden finden.
Los padres, las madres de ellos, también descansemos en paz.
So wichtig die Prozesse für viele Angehörige der Opfer sind, unumstritten ist die gerichtliche Aufarbeitung in Guatemala keineswegs. Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú wird seit Jahren in Medien angefeindet, auf der Straße beleidigt. Da schwinge viel Rassismus mit, sagt Lilo. Der 30-Jährige arbeitet im Kulturministerium, sein Herz aber gehört einer Kunst, die Veränderungen anstoßen will. Er fotografiert auf kulturellen Veranstaltungen, hilft bei der Organisation von Dokumentarfilmfestivals, veranstaltet Lesungen.
El racismo en este caso es, ella es indígena.
Das rassistische Element dieses Falles ist, die ist doch indígena, die plustert sich auf, die war Guerillera und greift unser Land an. Sie war die Böse. Der andere ist Weißer, der Staatsdiener, der Ehrenmann, der die Souveränität des Landes schützte. Diese Reaktionen zeigen, der Rassismus wird in Guatemala noch für lange Zeit Aktualität besitzen.
Immerhin, der erste Prozess gegen Rios Montt wurde im Fernsehen übertragen. Dadurch hätten viele, gerade junge Menschen, mitbekommen, was damals im Land passiert sei. Junge Menschen stellen Fragen und so sind die Ereignisse, über die lange geschwiegen wurde, auch in ganz normalen Familien plötzlich Thema. Für Carol Rivas, die Journalistin, ist die gerichtliche Aufarbeitung dieser Jahrzehnte zurückliegenden Verbrechen unabdingbar für die Zukunft Guatemalas. Denn die Auswirkungen der Diktatur spürt man in der guatemaltekischen Gesellschaft bis heute.
Yo creo que el tema de la memoria en Guatemala es un tema que aún se debe trabajar muchísimo.
Die Erinnerungsarbeit bleibt enorm wichtig in Guatemala. Unsere Geschichtsschreibung verharmlost die Diktaturzeit bis heute. In den Schulen wird der Konflikt nicht besprochen oder man tut das ab, indem man sagt, es gab eine dunkle Zeit, dann gab es Frieden und jetzt leben wir eben in einer anderen Zeit. Aber die Kultur der Angst ist geblieben. Die Generation der Eltern und Großeltern vermittelt den Jüngeren nach wie vor, dass man besser den Mund hält. Denn nur so könne man überleben. Wenn die Menschen einen Soldaten sehen, stellt sich immer noch dieses Gefühl der Angst ein. Und bis heute bleiben die Leute lieber zu Hause. Das ist das Erbe unserer Geschichte.
Ich glaube, dass por ese miedo no le han heredado a las nuevas generaciones esa historia.
Die Erinnerung wachhalten, die Vergangenheit aufarbeiten. Diesen Anspruch stellt sich seit Anfang 2014 die Casa de la Memoria, das Haus der Geschichte. In dem wunderschön restaurierten Gebäude im historischen Zentrum von Guatemala-Stadt gruppieren sich um den großen Innenhof herum die Ausstellungsräume. Sie veranschaulichen mit Fotos, Videos und Tondokumenten, wie die Diktatur jeden Widerstand zu unterdrücken suchte. Sie porträtiert viele der abertausenden Opfer sowie den Kampf der Hinterbliebenen um Gerechtigkeit und fordert anhand von Beispielen junge Menschen auf, sich zu engagieren. Die junge Museumsleiterin Aura Rodriguez erläutert, warum die Vergangenheit bis heute Aktualität besitzt.
Rassismus und soziale Diskriminierung sind nach wie vor äußerst präsent. Indigenas werden in vielen Geschäften der Zugang verwehrt. Jugendlichen aus den armen Vierteln der Städte oder aus den Dörfern bekommen nur aufgrund ihres Wohnortes keinen Job. Und sexuelle Gewalt gegen Frauen bleibt endemisch. Wenn man sich Aussagen der Frauen anhört, deren Gemeinden vor 30 Jahren von der Armee angegriffen wurden, und wenn man heute mit Opfern sexueller Gewalt spricht, dann ähneln sich diese Schilderungen auf erschreckende Weise.
Empezamos a darnos cuenta que esos tres elementos se siguen fundamentando y se siguen validando en nuestros sistemas.
Die Casa de la Memoria will aber nicht nur die Erinnerung wachhalten und den Einfluss der Geschichte auf die Gegenwart aufzeigen, sie will gerade die vielen jungen Besucher zu politischem Interesse, Denken und Handeln anregen. Im letzten Raum finden sich Porträts junger Menschen, die sich für ein besseres Guatemala engagieren, in Stadtteilorganisationen, in ihren Dörfern, für den Umweltschutz, für Gleichberechtigung, als junge Journalisten.
Por eso es que acá arriba hacemos la simbolización de las gaviotas.
Die Möwen, die hier von der Decke hängen, sind Symbole für die Suche nach neuen Horizonten. Nicht warten, bis man sie uns freigibt, sondern sie uns selber eröffnen. Es ist einfach zu sagen, die Regierung ist schuld und wir tragen ja erst mit 18 Verantwortung. Staatsbürger zu sein heißt mehr, als wählen zu gehen. Wir sind tagtäglich politische Menschen. Das heißt auch, der Politik auf die Finger schauen, sich organisieren, Interessen vertreten, Rechte einfordern.
Por eso es que también muchos de ellos participan en organizaciones juveniles para empezar a ver qué están haciendo y cómo pueden denunciar.
Aura Marina Escobedo ist mit ihren 17 Jahren eine dieser Jugendlichen, die sich engagieren. Mehrmals in der Woche arbeitet sie ehrenamtlich im Haus der Erinnerung, erklärt Schülerinnen und Schülern die Ausstellung, diskutiert mit ihnen. Auch Aura Maria hat einen Bezug zur Diktaturzeit, obwohl sie erst nach der Unterzeichnung der Friedensabkommen zur Welt kam.
Sí, mis abuelos fueron parte del movimiento urbano aquí en la guerrilla urbana.
Meine Familie war Teil der städtischen Widerstandsbewegung. Aber uns Kinder haben sie aus Sicherheitsgründen immer von diesen Erfahrungen ferngehalten. Als ich dann älter wurde, habe ich viel recherchiert und viel gefragt. Und so habe ich all das erfahren, was meine Eltern vor mir verbergen wollten. Und jetzt will ich nicht nur wissen, sondern spüre auch die Verantwortung, mein Wissen weiterzugeben. Und hier im Haus der Erinnerung Führerin zu sein, ist für mich eine großartige Gelegenheit, das zu tun.
Oportunidad más grande que he tenido para ayudar a contar lo que me han contado, lo que yo sé, lo que he investigado.
Pasamos ahora a Guatemala, donde hay indignación y enojo por casos de corrupción que siguen.
Auch fast 20 Jahre nach dem Abschluss der Friedensabkommen gelten die Institutionen Guatemalas, Ministerien, Militär, Polizei und Justiz, als korrupt und unterwandert durch Seilschaften aus der Zeit der Diktatur, durch das organisierte Verbrechen und als bezahlte Erfüllungsgehilfen der Oberschicht. Auch die soziale Situation hat sich nicht gebessert. Nach wie vor lebt mehr als die Hälfte der Guatemalteken in Armut, während Guatemalas 260 Ultrareiche ein Vermögen von 30 Milliarden US-Dollar angehäuft haben, deutlich mehr als die Hälfte des jährlichen Bruttoinlandsproduktes des Landes.
En menos de una semana fueron asesinados tres periodistas en Guatemala.
La reciente masacre perpetrada en ese país ocurrió esta madrugada.
Und die Gewalt, auch die politische, sie bleibt in Guatemala alltäglich. Mindestens 22 Journalisten sind seit den Friedensabkommen ermordet worden. 23 Gewerkschaftler verloren seit 2007 ihr Leben. Die Rate von Frauenmorden gehört zu den höchsten der Welt. Und auch wenn die Mordrate in Guatemala in den letzten Jahren etwas gesunken ist, sie liegt immer noch bei 30 Morden pro 100.000 Einwohnern. Zum Vergleich, in Österreich wird nicht einmal ein Mensch pro 100.000 Einwohner ermordet.
Alicia, las palomas.
El cantautor argentino Facundo Cabral fue asesinado en Guatemala cuando se dirigía.
Bei 12 Morden pro Tag muss schon etwas wirklich Widerliches passieren, damit die guatemaltekische Öffentlichkeit schockiert ist, wie der Mord an dem argentinischen Sänger Facundo Cabral vor fast genau 4 Jahren, der nach einem Konzert auf dem Weg zum Flughafen niedergeschossen wurde. Und während in Europa die Aufklärungsquote hoch ist, wird in Guatemala kaum ein Kapitalverbrechen aufgeklärt. Eine Situation, die schon vor Jahren die Vereinten Nationen auf den Plan gerufen hat. Im Jahr 2007 gab UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon den Startschuss für eine internationale Kommission gegen die Straffreiheit in Guatemala. Die CICIG unterstützt seither die nationale Justiz und hat über die Jahre einiges bewirkt. 2010 stellte die Kommission Haftbefehle wegen Steuerung einer kriminellen Vereinigung, Mord, Drogenhandel, Geldwäsche, Entführung und Erpressung gegen einen ehemaligen Innenminister, einen Ex-Polizeichef und 16 weitere Funktionäre. In der Folge deckte die CICIG weitere kriminelle Netzwerke und Korruptionsskandale in Guatemalas Institutionen auf, für die unter anderem Ex-Präsident Alfonso Portillo ins Gefängnis musste. Mario Minera vom Menschenrechtszentrum Caldeace meint, dass die Kommission gegen die Straffreiheit bereits einen Wandel in Guatemala angestoßen hat.
Solo ese hecho ya expresa la posibilidad de poder corregir el rumbo de este estado.
Allein die Gründung der CICIG zeigt uns, dass es möglich ist, die Fundamente dieses Staates zu korrigieren. Für viele Sektoren der Gesellschaft, die seit langem von den parallelen Strukturen profitieren, bedeutet die Einsetzung und die Arbeit der CICIG eine Bedrohung. Zum Beispiel, wenn wir uns die Bestellung von Staatsanwälten und Richtern ansehen, wo nicht die Qualifikation entscheidet, sondern die Bereitschaft, bestimmte Gruppen vor Strafverfolgung zu schützen. Die CICIG bedroht die Basis für illegale Geschäfte und diese Basis ist die institutionelle Straflosigkeit in Guatemala.
Es una amenaza para ellos porque amenaza esto.
Trotz oder vielleicht gerade wegen dieser Erfolge ist die CICIG in Guatemala längst nicht überall willkommen. Präsident Otto Pérez Molina hat mehrfach durchblicken lassen, sich dieses Jahr einer weiteren Mandatsverlängerung zu verweigern. Pérez Molina mag dafür gute Gründe haben. Schließlich war er in den 80er Jahren genau dort Militärkommandeur, wo die Massaker an Maya-Dörfern stattfanden, dieselben Massaker, für die dem Ex-Diktator Efraín Ríos Montt dieses Jahr erneut der Prozess gemacht werden soll. Es ist wohl auch kein Zufall, dass die CICIG kurz bevor Pérez Molina seine Entscheidung über die Zukunft der Kommission kundtat, einen groß angelegten Zollbetrugsskandal aufdeckte. Neben dem Chef der Nationalen Steuerbehörde und dem Privatsekretär der Vizepräsidentin Guatemalas wurden gegen Dutzende Funktionäre und Geschäftsleute Haftbefehle erlassen. Es sind diese regelmäßigen Skandale wie der aktuelle Zollbetrug, die viele in Guatemala heute sagen lassen, früher in Diktaturzeiten war alles besser. Im Gegenteil, erläutert der politische Analyst und Sicherheitsberater Enrique Alvarez, die grassierende Korruption in Guatemala sei ein direktes Erbe der Diktatur.
Fue un Estado que se construyó paralelamente a la institucionalidad del Estado para responder a ciertos intereses.
Während der Militärdiktatur hat man geheime Apparate geschaffen, um sich jenseits einer Rechtsstaatlichkeit die angeblichen Feinde des Staates vom Hals zu schaffen. Die Mitglieder dieser geheimen Sicherheitsapparate haben aber nicht nur gefoltert und gemordet, sie haben auch sehr schnell mit illegalen Geschäften Reichtümer angehäuft, sei es durch Schmuggel, Entführung oder Autodiebstahl. Diese Seilschaften bestehen in Staat und Wirtschaft bis heute und es ist sehr schwierig, diese mafiösen Netzwerke aufzudecken, da sie ja schon seit Ende der 70er Jahre existieren.
Im Sektor Justicia ist es sehr schwierig, jetzt zu detektieren, penetraciones que se realizaron a finales de los 70 o principios de los años 80.
Pérez Molina, angetreten als Saubermann, der mit einer Politik der harten Hand Korruption und Gewalt eindämmen wollte, musste angesichts des Zollbetrugsskandals einer weiteren Mandatsverlängerung für die Anti-Straffreiheitskommission zähneknirschend zustimmen. Doch weder diese Entscheidung noch der Rücktritt von Vizepräsidentin Roxana Baldetti und diverse weitere Ministerrücktritte konnten den Druck aus dem Kessel nehmen. Zehntausende Menschen haben an den Samstagen im Mai mitten im Zentrum von Guatemala-Stadt gegen die Korruption und für den Rücktritt des Präsidenten sowie für weitreichende Reformen des politischen Systems demonstriert. Es sind die größten Demonstrationen, die Guatemala seit den Friedensabkommen gesehen hat. Der riesige Platz zwischen der Kathedrale und dem ehemaligen Regierungspalast ist an einem dieser Samstage Mitte Mai prall gefüllt. Auch ein Unwetter kann die Menschen nicht vertreiben. Die halten sich derweil mit dem Singen der Nationalhymne bei Laune. Und natürlich waren neben dem Fotografen Daniel Hernandez und der Journalistin Carol Rivas auch Ada Melgar und ihre Familie dabei. Ada Melgars Familie bleibt engagiert für ein besseres Guatemala. Ein Guatemala, das seine Vergangenheit aufarbeitet, in dem sich die Zivilgesellschaft weitere Räume öffnet und den Mächtigen auf die Finger schaut. Ada hat im Polizeiarchiv der Militärdiktatur recherchiert und den Gerichtsprozessen zugearbeitet. Und sie bleibt politisch engagiert. Der Abschiedsbrief ihres Vaters, des Universitätsprofessors, geschrieben nur Wochen vor seiner Ermordung, ist Ada zur Leitlinie ihres Lebens geworden. Was Hugo Rolando Melgar dort vor 35 Jahren schrieb, ist bis heute nicht nur in Guatemala allzu aktuell.
In einem System, in dem täglich jungen Menschen nach dem Leben getrachtet wird, in dem tausende Kinder an Unterernährung sterben und nur wenige Bauern und Arbeiter älter als 40 Jahre werden, sollte der Tod eines über 50-jährigen Mannes kein Grund sein, in Tränen zu ertrinken.
Und weiter?
Um ein anständiges Leben zu führen, in dem die Grundbedürfnisse nach Nahrung, Kleidung und Wohnen befriedigt sind, in dem wir eine vernünftige Ausbildung erhalten und uns ein paar Bequemlichkeiten gönnen können, für ein solches Leben ist es nicht nötig, andere Menschen auszubeuten. Den Millionen unterdrückten und chancenlosen Menschen haben wir zu helfen. Aber das bedeutet nicht, dass wir zu Märtyrern werden müssen.
Tochter Anna Maria ist bereits in die Fußstapfen ihres Großvaters getreten. Die 20-Jährige engagiert sich an der Uni und bei den Ichos, einer Organisation von Kindern und Enkeln von Diktaturopfern. Und mit ihrem Freund zusammen arbeitet sie in einem alternativen Medienportal. Doch die Angst um Menschen, die etwas verändern wollen, sie schwingt in Guatemala immer noch mit, besonders wenn es sich um die eigene Tochter handelt. Da ist auch Anna Marias Mutter Ada keine Ausnahme.
Sí, yo creo que son personas que tienen esa herencia social, esa herencia humanitaria, ¿verdad? De su abuelo.
In Enkelinnen und Enkeln lebt das Erbe ihrer Großeltern weiter. Natürlich hast du als Mutter Sorge, denn du weißt, dass die Repression jederzeit wieder zuschlagen kann. Es gibt mittlerweile mehr Räume für junge Leute, aber dennoch, die Angst ist bis heute in der Gesellschaft präsent.
Andererseits weiß sie, dass man einer Gesellschaft ohne Gewalt, Korruption und soziale Ungerechtigkeit nur dann näher kommen kann, wenn sich Menschen engagieren. In diesem Sinne bleibt Adas Vater auch nach 35 Jahren Vorbild. Und Ada hofft, dass auch die Mörder von Hugo Rolando Melgar irgendwann vor Gericht gestellt werden können.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Thank you.
dich habe ich heute wieder viel zu lange nachgedacht. Über dich verliere ich noch die Nerven und den Verstand. Über dich habe ich wohl im Traum gesprochen und bin dann aufgewacht. Über dich habe ich so viel geschrieben und jede einzelne